Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu Persönlichkeiten aus Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast, der außergewöhnliche Menschen und ihre Geschichten vor den Vorhang holt. Heute sprechen wir über Mut, medizinische Exzellenz und darüber, wie man mit Innovation Leben retten kann. Dietmar Dammerer ist Primar der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Universitätsklinikum Krems. Und das mit nur 36 Jahren. Als einer der jüngsten Primarärzte Europas hat er nicht nur eine der größten Abteilungen des Klinikums aufgebaut, sondern auch die Knochenkrebsbehandlung in Österreich revolutioniert. Sein Spezialgebiet? Die Tumororthopädie und die minimalinvasive, muskelschonende Prothetik. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen Hoffnung zu geben, wo andere bereits aufgeben. Er riskiert, denkt neu und kämpft mit unermüdlichem Einsatz, nicht nur gegen Krebs, sondern auch für die Weiterentwicklung der Medizin. Wie schafft er es, sich in so jungen Jahren als Spitzenmediziner zu etablieren? Was treibt ihn an? Und welche Vision hat er für die Zukunft der orthopädischen Onkologie? Bleiben Sie dran, wenn ich mit Dietmar Dammerer über Mut, Verantwortung und die großen Fragen des Lebens spreche. Dieses Gespräch wird Sie inspirieren. Herzlich willkommen, Dietmar Dammerer.
Herzlich willkommen, schönen guten Abend.
Gehen wir gleich aufs Du über?
Sehr gerne.
Perfekt, vielen Dank. Erzähl einmal, Dietmar, was hat dich motiviert, den Weg zum Arzt einzuschlagen? Und warum gerade da die Orthopädie?
Der Weg zum Arztberuf erfolgte über ein, zwei Umwege. Ich habe Musikgymnasium gemacht und wollte ursprünglich Musiklehrer werden. Doch dann hat meine Liebe zum Sport zugeschlagen und ich habe Sport, Biologie und Chemie begonnen zu studieren. Und dann durch den Einfluss meiner Brüder bin ich dann schlussendlich zur Medizin gekommen und bin bei der Medizin geblieben. Und wie es der Zufall will, zur Knochenchirurgie und Orthopädie, Unfallchirurgie.
Das heißt, du kommst aus einem Ärztehaushalt sozusagen?
Ganz im Gegenteil. Ich bin der Erste.
Okay, weil du deine Brüder gerade erwähnt hast. Jetzt dachte ich, die sind auch Ärzte.
Nein, meine Brüder haben mir nur den Hinweis gegeben, mach doch etwas anderes, als Lehrer zu werden. Retrospektiv, finde ich, würden mir beide Berufsarten gut gefallen. Dennoch bin ich sehr dankbar, dass sie mich zum Arzt sein oder zum Arztberuf, zum Medizinstudium gelenkt haben.
Du warst der jüngste Primar Europas. Wie fühlt sich das denn so an und wie ist es, so eine große Verantwortung zu tragen in so jungen Jahren?
Persönlich wusste ich das gar nicht, dass ich der jüngste Primar Europas bin. Das bin ich erst durch die Recherche eines Journalisten darauf hingewiesen worden, dass der das einfach recherchiert hat. Grundsätzlich habe ich aber mit Verantwortung kein Problem und noch nie in einer Art und Weise gehabt. Ganz im Gegenteil. Ich denke, es ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen und für gewisse Dinge einfach auch einzustehen und Farbe zu bekennen.
Was bedeutet es für dich persönlich, Leben zu retten?
Leben retten ist immer so groß, so ein großer Begriff. Im Endeffekt ist es mehr, Menschen eine Bezugsperson bieten zu können, Vertrauen bieten zu können, bei denen ich nenne es gern die Lebenskerze, einfach schon schneller brennt und die vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben, mit ihren Lieben, mit ihren geliebten Menschen bringen zu können. Und so finde ich es einfach auch in einer gewissen Art und Weise Hoffnung zu geben, als dass es geht nicht immer ums Leben retten. Hin und wieder geht es auch einfach nur darum, eben wie gesagt, Hoffnung zu geben und Menschen eine Perspektive zu geben und auch in einer gewissen Art und Weise einen Rückhalt zu geben, dass sie wissen, sie haben da jemanden, der für sie da ist, der ihnen ihre Ängste, ihre Sorgen und vor allem ihre schlimmsten Befürchtungen vielleicht ein bisschen erleichtern kann und nehmen kann.
Dietmar, wie schaut ein perfekter Tag für dich in der Klinik aus?
Ein perfekter Tag in der Klinik ist, dass die Morgenbesprechung pünktlich beginnt, dass die Operationen, die geplanten Operationen alle laufen und dass ein Tag ohne Komplikationen abläuft und ohne akuten Zwischenfällen oder akuten Verletzungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder von Patienten etc. Also im Grunde und Ganzen alle, dass wir gemeinsam gesund wieder nach Hause gehen können.
Wie viele Operationen hast du so durchschnittlich am Tag, kann man das sagen?
Also wir machen in Krems orthopädisch-traumatologisch im Durchschnitt zwischen 20 und 25 Operationen. Davon ausgenommen sind akute Operationen, die meistens in den Nacht- oder Abendstunden stattfinden.
Was unterscheidet deine Herangehensweise an die Tumororthopädie von der anderer Ärzte?
Die Tumororthopädie als Spezielle hat das, dass viele Ärztinnen und Ärzte sind einfach spezialisiert auf eine Region oder auf eine Operationstechnik. So gibt es zum Beispiel Kniespezialisten, Hüftspezialisten etc. Und in der Tumororthopädie ist das Besondere das, dass du immer in einem Team und interdisziplinär arbeiten musst. Das bedeutet, du brauchst den Onkologen, den Radiologen, den Strahlentherapeuten, den Pathologen und weitere chirurgische Disziplinen. Und das ist die Herangehensweise. Bevor der Tumororthopäde oft einmal reinschneiden darf, hat der Patient bereits eine Biopsie hinter sich, eine Chemotherapie, Bestrahlung und so weiter. Und eben genau dieser Teamansatz oder dieses Gefüge aus vielen medizinischen Disziplinen gefällt mir.
Welcher Moment deiner Karriere hat dich am meisten geprägt bis heute?
Das war mein ehemaliger Chef von der Uniklinik in Innsbruck, Professor Griesmann, der mich eigentlich zur Tumororthopädie motiviert hat. Mir hat jahrelang die Kinderchirurgie oder die Kinderorthopädie fasziniert und von der Kinderorthopädie bin ich in die Kinderonkologie gekommen und von dort in die Tumororthopädie für Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und Professor Griesmer hat mir eben dieses Feld derartig schmackhaft gemacht und interessant gemacht, dass ich irgendwann dort geblieben bin.
Was war dein herausforderndster Eingriff, den du bisher gemacht hast?
Weniger herausfordernd, sondern eher emotional fordernd war. Ich hatte vor Jahren eine Patientin, die war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt und hatte einen Tumor am Oberschenkel. Und der Tumor ist eigentlich gut zu operieren gewesen, doch ihr größter Wunsch war es, einmal Mama zu werden. Und somit hat es viel Anstrengung und Motivation und Überzeugung gebraucht, dass man dem zu der Zeit schon geschlechtsreifen jungen Dame Eizellen entnommen hat, die kryotherapiert hat, mir die Operation durchgeführt, die ganze Chemotherapie etc. Nun ist es auch schon etliche Jahre her und lange Rede, kurzer Sinn, hat die Patientin die Tumorerkrankung überlebt und ist jetzt vor 1,5-2 Jahren schlussendlich Mama geworden über einen künstlichen Befruchtungsweg.
Das heißt, du hast noch Kontakt zu ihr gehabt, dass du das erfahren hast?
Regelmäßig, und das ist auch das Interessante oder auch das Schöne an Tumorpatienten, dass du diese Patienten dein Leben lang hast. Die betreust du, bis du in Pension gehst oder sich das Leben in einer anderen Art und Weise eben verabschiedet.
Dietmar, wie bereitest du dich mental auf eine riskante Operation vor?
Ich gehe sehr früh schlafen. Ich gehe sehr früh schlafen und versuche, meinen Schlaf so tief wie möglich zu haben. Schlussendlich, die Vorbereitung beginnt meistens schon sehr früh, indem ich die Bildgebung, die MRT-Bilder, CT etc. studiere. Ich gehe jedes Mal noch vor der Operation zum Patienten, mit dem Patienten, um mit zu reden, ihm zu sagen, was passiert, was mache ich. Und die Vorbereitung ist aber hauptsächlich die, dass man eben viel mit dem Patienten redet und selbst sich so weit sicher ist und so viel vertraut, dass man das bewältigen kann.
Wie gehst du mit der emotionalen Belastung um, wenn es halt mal nicht so gut ausgeht?
Das ist eine sehr gute Frage. An manchen Tagen gelingt einem das besser, an manchen Tagen gelingt einem das schlechter. Schlussendlich ist für mich schon eine Grenze, dass das eine ist Beruf und das andere ist privat. Und man muss das schon auch für sich in einer gewissen Art und Weise trennen können und auch von sich abtrennen können. Wenn man das zu sehr an sich heranlässt, diese ganzen Schicksale, dann ist man mit zu viel Emotion in dieser Sache drin und man kann nicht mehr rational Entscheidungen treffen. Und die Rationalität braucht es in manchen Situationen.
Die braucht es auch, um so eine große Abteilung zu führen und auch gleichzeitig Zeit für seine Patienten und Patientinnen zu haben. Wie schaffst du das?
Also meine Mitmenschen sagen mir, dass ich der Meister der Zeitoptimierung bin. Und ich bin einerseits, ich glaube, das kann ich so behaupten, sehr diszipliniert und auf der anderen Seite bin ich kein Trödler. Ich hasse es, wenn getrödelt wird.
Was war deine mutigste Entscheidung als Arzt?
Die wohl mutigste Entscheidung, also man hat eigentlich jeden Tag Entscheidungen zu treffen. Ich scheue mich nicht vor Entscheidungen. Aber eine der wohl mutigsten Entscheidungen war, auch in einer Operation, wo bei einem Patienten die gewesen ist, ob man das Bein retten kann oder amputieren muss. Und wir dann schlussendlich in der Operation so lange gesucht haben, bis wir doch noch irgendwo ein Gefäß gefunden haben, dass wir gesagt haben, dass wir das Bein erhalten können und somit für den Patienten das Bein erhalten konnten.
Was macht das Universitätsklinikum Krems so besonders im Bereich der Tumororthopädie?
Das ist zweierlei oder sogar dreierlei. Das Land Niederösterreich hat sich entschieden, Schwerpunkte zu setzen. So war zum Beispiel die Ausschreibung für meine Primariatstelle dezidiert auf die Tumororthopädie ausgeschrieben. Niederösterreich hatte bis zu dem Zeitpunkt keinen Tumororthopäden oder keine Tumororthopädie und hat sich da regelmäßig an die größeren Zentren nach Wien, Graz etc. orientiert. Nun ist Niederösterreich das wahrscheinlich zweitgrößte Land mit den meisten oder mit den zweitmeisten Einwohnern, wo es einer Tumororthopädie einfach bedarf, schon alleine daran gedacht, wie viele Tumorerkrankungen es gibt und nicht nur jetzt primär, also das bedeutet rein vom Knochen oder vom Muskel ausgehende Tumore, sondern auch Lungenkrebs, Brustkrebs, Prostata etc., die metastasieren. Und die metastasieren regelmäßig in die Wirbelsäule, Gelenke oder Röhrenknochen und Knochen generell.
Welche technischen Innovationen und OP-Methoden werden die Orthopädie in den nächsten Jahren verändern und revolutionieren?
Das ist ein Gebiet, das beschäftigt mich persönlich sehr und ist auch eines meiner Forschungsgebiete, und zwar patientenspezifische Implantate. Das bedeutet, wir machen Bildgebungen mit Röntgen, CT, MRT, und dann wird anhand dieser Datensätze für den Patienten speziell 3D gedruckte, wirklich spezielle und nur für den Patienten individuelle Implantate produziert. Das bedeutet, wo zum Beispiel angenommen, man muss aufgrund eines Tumors ein Schulterblatt entfernen, dann können wir 3D gedruckt ein Schulterblatt von der Gegenseite spiegeln und nachbauen und nachdrucken lassen. Oder auch vor kurzem habe ich bei einem Teenager, der einen Tumor am Oberschenkel hat, und der Teenager bedeutet 13 Jahre, der hat nur circa 6 Jahre Wachstum vor sich, wo wir Prothesen machen können, die mit dem Patienten mitwachsen und somit der Patient keine Beinverkürzung oder eine ungleiche Beinlänge produziert hat, können wir implantieren. Und ich glaube, in diese Richtung entwickelt sich die Orthopädie oder speziell die Tumororthopädie immerhin.
Wie schaffst du es, junge Ärzte in deinem Team zu motivieren und zu inspirieren?
Indem man es einfach vorlebt, wie sehr man für diese Sache selbst brennt und wie sehr man sich von dieser Sache überhaupt motivieren kann. Ich glaube, wenn die Mitarbeiter sehen, wie sehr man für eine Sache brennt und sich selber für eine Sache einsetzt und dann die Ergebnisse sieht, dass die Patienten nach so einer schweren Operation mit so einer schweren Erkrankung weiterkommen, weiterleben können, ist das, glaube ich, schon Motivation genug für einen heranwachsenden Arzt, Ärztin.
Was ist deiner Meinung nach das größte Missverständnis, das Patienten über eine orthopädische Operation haben?
Ich denke, das größte Missverständnis ist, dass Orthopäden nur Spritzen geben oder dass man sowieso nur interessiert ist zum Operieren. Das ist nicht korrekt. Das mag vielleicht im vereinzelt vorkommen. Dennoch ist es so, dass die Operation meiner Meinung nach nur dann auch Sinn macht oder notwendig ist, wenn der Patient auch bereit ist für diese Operation. Ist der Patient nicht bereit, sich auf eine Operation einzulassen, wird das Ergebnis auch nicht gut werden. Ausgenommen sind natürlich Notfälle, wo gar kein Weg daran vorbeiführt. Aber wenn es eine geplante Operation ist, muss diese Entscheidung in einer gewissen Art und Weise auch reifen, dass der Patient auch überzeugt ist, dass es gut werden wird.
Dietmar, du hast über 80 Publikationen verfasst. Welche Erkenntnis aus deiner Forschung hat dich selbst am meisten überrascht?
Mittlerweile sind es sogar über 110.
Oh, entschuldige.
Und die größte Erkenntnis ist, dass die Wissenschaft immer voranschreitet, dass der enorme Wissensgewinn, den wir haben, von Tag zu Tag anwächst. Unterm Strich heruntergebrochen, der große Wurf gelingt uns aber momentan noch nicht. In orthopädischer Seite. In vielerlei Hindinge sind viele gute Dinge passiert, wie zum Beispiel HIV ist heilbar geworden, etc. Die Onkologie ist wesentlich größer geworden, aber viele große Würfe in der Orthopädie für die Prothetik und so weiter wird es erst in die Zukunft weisen.
Welche medizinische Zusammenarbeit oder Kooperation hat dich beruflich am meisten vorangebracht?
Ich habe 2017 den Wissenschaftspreis der Europäischen Hüftgesellschaft gewonnen und 2019 den Wissenschaftspreis von der Europäischen Muskuloskeletalen Onkologiegesellschaft. Und da bin ich durch mehrere Länder Europas gereist und da haben mich mitunter zwei Kollegen sehr geprägt. Das ist zum einen der Professor Lee Chase aus Birmingham und Professor Ruggeri aus Padua, die mir eben gezeigt haben, wie die Herangehensweise an die Tumororthopädie oder generell das Rundherum, was es bedeutet, nicht nur die Operation zu sehen, sondern die Operation ist teilweise nur der Anfang, aber dass es dann ja weitergeht mit zum Beispiel eventuell einer plastischen Deckung, einer Chemotherapie, einer Bestrahlung. Und dann hängt ja natürlich noch die ganze Familie, der ganze Familienverbund dran, die immer in Sorge ist, ob der Patient, Patientin diese ganze Therapie jetzt überleben wird oder nicht. Und schlussendlich in der Kinderorthopädie der Kollege Troy Bailey aus den USA, der die Deformitätenkorrektur definiert oder neu beschrieben hat. Das bedeutet, dass wenn Kinder oder Jugendliche zum Beispiel krumm gewachsene Knochen hatten, dass man die zum einen wieder korrigiert und wieder in eine gewisse Achse bringt, damit wieder ein aufrechtes Gangbild oder ausgeglichene Beinlänge und so weiter entsteht. Das finde ich, hat mich sehr inspiriert und hat mich sehr weitergebracht.
Was wünschst du dir von der Politik, um die Versorgung von Knochenkrebspatienten und Patientinnen in Österreich zu verbessern?
Mutige Entscheidungen. Und zwar, es braucht wirklich in der Medizin Reformen. Es ist momentan, das ist meine private Meinung, sind großteils zu viele Krankenhäuser und dieses zu viel an Krankenhäuser, wo nahezu jedes Krankenhaus unterbesetzt ist und Probleme mit Personal hat. Man muss einfach die Leistungen zentralisieren und dann dafür für jedes Bundesland, je nach Einwohnerzahl, 5 oder auch mehr, so wirkliche große Häuser bauen, die von A bis Z alles versorgen können und dann peripher so kleinere Versorgungszentren, Primärversorgungszentren zum Beispiel. Aber es braucht mutige Entscheidungen und eine dringende Reform, um das System wieder auf stabilere Beine zu stellen.
Dietmar, wenn du in die Zukunft blickst, was möchtest du in den nächsten 10 Jahren in der medizinischen Versorgung verändern?
Ich würde mir wünschen, dass es, wenn man die Unfallchirurgie anspricht, würde ich mir wünschen, dass es ein sogenanntes Traumanetzwerk gibt. Das bedeutet, es darf keinen Unterschied mehr machen, wo man in Österreich einen Verkehrsunfall oder einen Unfall hat, dass man immer eine gute Versorgung hat. Nach dem Beispiel zum Beispiel in Deutschland, die haben das schon seit längst. Gleichzeitig würde ich gerne haben, dass nicht jedes Krankenhaus alles anbietet, so wie momentan, sondern dass es wirklich spezialisierte Zentren gibt, aber die dafür alles rund um dieses Krankheitsbild anbieten sollen und können. Und gleichzeitig eine dringende Reform dahingehend, dass es nicht dieses Ausmaß an Krankenhäusern gibt, sondern wirklich weniger Krankenhäuser, aber die dafür gut personaltechnisch ausgestattet.
Wenn du in einem Satz beschreiben müsstest, warum Patienten nach Krems kommen sollten, was würdest du da sagen?
Einerseits durch die Empathie und das wirklich freundliche Personal, das kann ich von mir alleine auch bestätigen. Ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren in Krems und ich wurde derartig warm dort aufgenommen und es ist wirklich jeden Tag eine Freude, mit den Kolleginnen und Kollegen und den ganzen Berufsgruppen dort zu arbeiten. Andererseits, und das macht Krems wirklich aus, ist Krems mit einem knapp 560 Betten ein mittelgroßes Krankenhaus, wo es auf der einen Seite doch schon größer ist und gleichzeitig aber nur sehr familiär und persönlich abgeht. Und das, finde ich, ist der größte Punkt, was Krems ausmacht. Und zusätzlich natürlich die medizinische Expertise, die wir anbieten können.
Wenn du nur 3 Worte hättest, um dich zu beschreiben, welche wären das?
Nur 3 Worte, okay. Keine Angst vor Entscheidungen, mutig und entschlossen.
Was treibt dich morgens aus dem Bett, auch an Tagen, wo mal alles schief läuft?
Das klingt immer so abgedroschen, aber es ist tatsächlich so, ich bin noch keinen einzigen Tag in meinem Leben arbeiten gegangen. Ich mache meinen Beruf als Arzt wirklich mit Leib und Seele und das mit vollster Überzeugung. Und ich bin wirklich ein absoluter öffentlicher Krankenhausdoktor. Vor allem, und dieser Satz sei mir bitte nur erlaubt, finde ich, das haben wir wirklich ein Glück, in Österreich sein zu können, dass du wirklich das Studium, also begonnen vom Kindergarten, Schule bis hin zum Studium, eigentlich immer und jede Möglichkeit zur Verfügung hast. Und du kannst eigentlich alles aus dir machen. Das ist dein Antrieb, etwas daraus zu machen.
Bleiben wir bei der Kindheit. Welche Lektion aus deiner Kindheit begleitet dich bis heute?
Ich habe 3 ältere Brüder und die Lektion, die mich begleitet, ist, du sei einfach mutig, trau dich.
Gibt es eine Sache, die du in deinem Leben noch erreichen möchtest? Wahrscheinlich nicht nur eine.
Es gibt viele, viele, viele Facetten. Beruflich möchte ich momentan mich weiterentwickeln und vor allem Krems weiterentwickeln. Privat möchte, dass einfach meine Kinder und meine Familie einfach gesund bleibt und wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Und ich freue mich, meine Kinder aufwachsen zu sehen.
Wie alt sind deine Kinder?
6 und 4.
Und junge Mädchen?
2 Burschen und ziemlich energiegeladene Burschen. Und der eine ist heuer in die Schule gekommen und das ist wieder eine neue Herausforderung.
Wofür bist du in deinem Alltag am dankbarsten?
Dass ich gesund bin und dass ich eine Familie habe und dass ich wirklich Freunde habe, zu denen ich mich jederzeit, zu nahezu jeder Tages- und Nachtzeit vertrauensvoll wenden kann. Und dass ich auch weiß, dass ich treibe sehr gern Sport und dass in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und den Sport brauche ich einfach wirklich regelmäßig.
Als Arzt, also berufsbedingt, liest du ja sehr viel Fachliteratur. Hast du in der letzten Zeit auch mal ein anderes Buch gelesen?
Ich lese sehr gerne und sehr viel Belletristik. Zuletzt habe ich gelesen Der schlauste Mann der Welt.
Klingt spannend.
Und da geht es darum, dass das geht auch um einen tumorerkrankten Millionär und der einfach für sich beschlossen hat oder seine Lektion war am Ende des Lebens, eigentlich ist es viel sinnvoller, faul zu sein. Man muss sie nur auf ein paar Dinge beschränken. Man braucht gar nicht so viel, um glücklich zu sein.
Was ist dein Ritual, um nach einem intensiven Tag im OP-Saal abzuschalten?
Sport.
Was machst du für Sport?
Je nach Witterung, Radfahren, Tennis spielen, Skifahren, Skitouren gehen.
Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, würdest du etwas an deinem Weg verändern?
Vielleicht die eine oder andere Kleinigkeit, aber nichts Wesentliches.
Welche Eigenschaft an deiner Frau schätzt du am meisten?
Dass sie so geduldig ist mit mir und dass sie mir in vielerlei Hinsicht den Rücken frei hält. Weil es geht immer nur im Team, es geht immer nur gemeinsam. Also Erfolg ist nie eine Einzelleistung, sondern Erfolg ist immer eine Teamleistung und man braucht immer einen Zweiten.
Gibt es eine Angewohnheit, die dich selber auch manchmal an dir stört?
Dass ich in der Früh sehr trödle.
Du magst das Trödeln nicht.
Genau, aber in der Früh schaffe ich es leider gar nicht. Okay. In der Früh brauche ich leider wirklich, da ist das Ritual, einen Mokka zu machen und dem schaue ich gerne zu, wie er kocht.
Was möchtest du deinen Kindern gerne mitgeben?
Meinen Kindern will ich mitgeben, dass sie immer für sich und auch für andere einstehen sollen, dass sie immer wissen, dass jemand da ist, der sie liebt, und dass sie wissen, dass die Welt, auch wenn sie oft in den Nachrichten ganz, ganz schrecklich dargestellt wird, am Ende des Tages doch ganz viele positive Seiten hat.
Gibt es eine Erfahrung, die dich besonders demütig hat werden lassen?
Ja, das waren mehrere Ereignisse mit meinem Vater. Und zwar, wie einer meiner Brüder ein Kind adoptieren wollte und er sich Sorgen gemacht hat, ob er dieses Kind adoptieren soll oder nicht. Und mein Vater bei versammeltem Küchentisch gesagt hat, lieber Name meines Bruders, für einen Menschen mehr in unserer Familie haben wir immer Platz. Also wir schaffen das.
Ja, meine letzte Frage nun. Wenn du eine Botschaft in die Welt hinaussenden könntest, welche wäre das?
Sei sinnvoll und sei nutzvoll, sei nützlich. Mach dich nützlich. Hilf mit, dass einfach anderen Menschen auch gut geht. Nicht nur dir gut geht, sondern dass es auch anderen Menschen gut geht. Und ein Wir ist immer größer als wir Ich.
Dietmar Dammerer, vielen, vielen Dank für dieses außergewöhnlich inspirierende Gespräch. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.